Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Guten Tag. Ich habe eine Reservierung.
Danke schon. Bitte geben Sie nicht los.
Frankfurt am Main, Bahnhofsviertel.
Frau Zimmer, Sie haben bezahlt nur 2 Euro als Tourismusgebühr.
Einzelzimmer mit Bad, 32 Euro, ohne Frühstück.
32 Euro, ist günstig.
2 Euro, ja.
Wo gibt's sowas noch so günstig? Ist das normal hier für das Viertel?
Für heute ist normal. Wir haben meistens etwas von unserem Zimmer im Angebot lassen. Und Sie gewinnen.
Bewertung bei Booking.com. Enttäuschend. 4,3 von 10.
Die Wände waren dreckig. Die Bettdecken unter den Bezügen voller Blutflecken.
Der Boden, Schränke und so weiter nicht sauber. Alles hat geklebt und war versifft. Kim, Deutschland.
Die Romantik der Absteige. Ein Ausflug in die Low-Budget-Hotellerie. Von Christoph Spittler.
Man kennt es eher aus Hardboiled-Detective-Romanen oder aus Backpacker-Erzählungen. Das billige Hotel, die schäbige Absteige. Ein Relikt aus alten Zeiten oder aus ärmeren Ländern, sollte man denken.
Zimmer 332 ging nach hinten raus, beim Notausgang. Im Flur roch es nach Möbelpolitur und altem Teppich. Nach Trostlosigkeit und tausend armseligen, namenlosen Existenzen.
Aber es gibt sie immer noch, auch in Deutschland. Absteigen. Eher ungepflegte, günstige kleine Unterkünfte.
Dreckige Toilette, wo überall das Wasser ausläuft. Stinkendes Zimmer.
Das Frankfurter Bahnhofsviertel macht seinem Ruf alle Ehre. Auf dem Gehweg vor dem Hotel hocken Gruppen von Cracksüchtigen. Nebenan Table-Dance-Bars und Bordelle.
Es war mitten im Rotlichtviertel. Und genau so sah es auch aus. Wir sind sofort wieder gegangen und haben unser Geld zurückverlangt.
Janice, Deutschland.
Okay, Sie sind Raucher oder?
Nee. Okay. Darf man hier rauchen?
In dieses Zimmer nein. Wenn Sie rauchen, ein anderes Zimmer geben.
Nee, möchte ich nicht.
Ohne Rauch. Vierte Etage, Nummer 1.
Fahrstuhl ist rechts seit.
Überall Brandflecken. Auf Klobrille, Fensterbrett, Ablageflächen.
Gardine angebrannt? Bettkissen und Decke rochen nach kaltem Rauch. Michel, Italien.
Mein Einzelzimmer ist eigentlich ganz okay. Ein auf Leinwand gedrucktes Landschaftsfoto verschönert die blassrosa Wand. Die schwarzen Resopalmöbel sind hier und da ein wenig abgestoßen. Ein paar Zigarettenflecken auf der Fensterbank. Geschenkt. Das Bad kommt mir ziemlich sauber vor. Ist das ein Haar auf dem Klodeckel? Vielleicht. Der kleine Knubbel neben der Dusche ein Käfer? Nein, nur eine Staubmaus.
Diese Art der Beherbergung, glaube ich, gab es in den Großstädten schon immer. Wenn man sich das Bahnhofsviertel in Frankfurt oder auch in Berlin in manchen Stadtvierteln anguckt.
Tobias Warnecke, Pressesprecher des Hotelverbands Deutschland.
Die werden jetzt aus unserer Sicht natürlich ein bisschen mehr an die Oberfläche gespült durch die Buchungsportale, durch die Bewertungsportale. Da kriegen die Sichtbarkeit. Früher waren die meistens unsichtbar, manchmal vielleicht auch zu gutem Grund. Weil ja wirklich da dann ja die Basics eigentlich nur angeboten werden.
Das sind so historisch gesehen einfache Beherbergungen, die etwa oft auch an Bahnhöfen entstanden sind, wo der Kleinunternehmer gesagt hat, ich biete 10, 15 Zimmer an.
Professor Wolfgang Fuchs, Leiter des Studiengangs Hotel- und Gastronomiemanagement an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg Ravensburg.
Und die gibt es immer noch, aber Sie merken, die verschwinden schleichend von dem Markt.
Ja. In der Nacht hat permanent jemand im Hotel rumgeschrien und sich gestritten.
Und es hat auch unfassbar nach Hasch gerochen.
Martina, Deutschland.
Im Frankfurter Hotel ist es ruhig. Bin ich der einzige Gast? Ich schalte die Neonröhre über dem Bett aus und träume mich in die USA der 50er Jahre.
Was für brutale, heiße, sirenenjaulende Nächte das sind. Gleich gegenüber, auf der anderen Straßenseite, gab es Probleme. Eine baufällige, heruntergewirtschaftete Absteige war Schauplatz einer Tragödie. Der Streifenwagen parkte davor und die Cops vernahmen einen grauhaarigen Alten. Von drin hörte man Schluchzen. Ich hörte das alles vermischt mit dem Summen der Neonreklame meines Hotels. Nie im Leben hatte ich mich trostloser gefühlt.
Jack Kerouac, On the Road, 1957.
Summende Neonreklamen, Sirenen jaulende Nächte. Absteigen haben eine ambivalente Romantik. Urbane Anonymität, aber auch Abenteuer und Freiheit.
Ich war weit fort von zu Hause, zerschlagen und müde von der Fahrt, in einem billigen Hotelzimmer, das ich noch nie gesehen hatte, und hörte draußen Dampf zischen, das alte Holz des Hotels knarren und Schritte über mir und all die traurigen Geräusche. Und ich blickte zu der rissigen Zimmerdecke hinauf und wusste wirklich nicht, wer ich war. Vielleicht 15 sonderbare Sekunden lang.
Morgen.
Guten Morgen. Check out.
Ja, ja.
Dankeschön. Und haben Sie gut geschlafen?
Ja, sehr gut.
Schön. Ruhig auch.
Ruhig, ruhig zu der Seite.
Nicht so laut, weil unsere Glas sind sehr dick. Wenn Sie Fenster zuschließen, Sie hören nicht.
Der Rezeptionist in meinem Hotel im Frankfurter Bahnhofshütte möchte sich nicht weitergehend vor dem Mikrofon äußern. Also zwänge ich mich zwischen den Junkies durch auf die Straße.
Wir haben 24 Hotels auf 1000 Einwohner. Es ist also das Viertel mit der größten Hoteldichte der Welt.
Oskar Mahler, Gründer des Gewerbeverbands des Frankfurter Bahnhofsviertels.
Ich habe vor Jahren hier eine Studie über Hotels gemacht mit einem Hotelgeografen. Nirgendwo gibt es so viele Hotels auf 1000 Einwohner wie im Frankfurter Bahnhofsviertel. Das ist eine Besonderheit. Dass da so viele Hotels sich getragen haben, hat natürlich was damit zu tun, dass die Messe genau neben dem Bahnhof ist und dass die Leute hier am Bahnhof ankommen und dann gleich vor dem Bahnhof irgendwo übernachten können, um dann die Messe zu besuchen.
Im Frankfurter Bahnhofsviertel finden sich buchstäblich alle paar Meter kleine Beherbergungen. Sie heißen Hotel Rossia, Elbe Street, City Star oder Mosel Hotel.
Es gibt sehr viele privatwirtschaftlich betriebene kleine Hotels, die in Familienbesitz sind und von Generation zu Generation weitergegeben werden. Und so hat es uns verschont davor, dass alles von Hotelketten übernommen wurde, wie man es in vielen anderen Städten kennt.
Ich stolpere in das nächste Etablissement. Nennen wir es Hotel Weser, Fulda oder Isar.
Einzelzimmer mit Bad. 40 Euro. Ohne Frühstück.
Auch hier will der Rezeptionist nicht ins Mikrofon sprechen. Der freundliche ältere Herr ist aber durchaus in Plauderlaune.
Booking.com-Bewertung 4,6. Enttäuschend.
Er sei aus Tunesien und arbeite inzwischen seit 25 Jahren hier. Jetzt mit dem dritten Hotelpächter. Der jetzige sei ein Afghane. Dessen Familie besitze noch 2 oder 3 weitere Hotels in der Stadt. Mit einem jungen Kollegen spricht der Rezeptionist Englisch. Der gehöre zur Familie des Betreibers, erklärt er.
Wahrscheinlich werden sie nicht so furchtbar viel bezahlen können für ihre Angestellten. Du kannst so ein kleines Hotel wahrscheinlich nicht betreiben mit einem Set an Angestellten, die in der Gewerkschaft sind und sonst wie organisiert, sondern eher dann als Familienbetrieb, wo alle zusammenhalten und das als Familie betreiben.
Der frühere Pächter, auch Afghane, hätte sich besser um das Hotel gekümmert, berichtet der Rezeptionist. Es habe immer frische Blumen gegeben, nötige Reparaturen wären schnell erledigt gewesen. Und der Kammerjäger sei auch öfter gekommen.
Im Zimmer haben mir einige Kakerlaken Gesellschaft geleistet.
Einfach nur ekelhaft.
Claudia, Österreich.
Also Kampf mit Kakerlaken hat man hier im Viertel sowieso. Der Frankfurter Hauptbahnhof geht 8 Geschosse nach unten. Und wenn du dann hier oben drüber ein Haus hast, musst du immer einen Kammerjäger haben.
Das Hotel ist super.
In der winzigen Lobby macht es sich ein gut gelaunter weißhaariger Mann mit Ohrringen auf einem Kunstledersessel bequem.
Also günstig ist natürlich eine Lage, die belebt ist. Das muss man mögen. Und ich mag es und deswegen ist es für mich top.
Neben dem Schrank auf dem Boden lag eine benutzte Spritze.
In den Schränken waren diverse leere Drogentütchen.
Suma, Deutschland.
Also so hygienemäßig und so ist
hier alles. Das ist alles top. Die Zimmer werden täglich gesäubert und bezogen. Also ich kann mich nicht beschweren.
Existiert der Schmutz, den die Gästebewertungen erwähnen, wirklich? War die Reinigungskraft heute besonders ehrgeizig oder ist der Dreck bloß Projektion?
Also ich gehe mit Absicht in kleine Hotels, weil ich festgestellt habe, dass die Atmosphäre einfach anders ist, also gemütlicher für mich.
Und Sie sind jetzt hier als Tourist oder?
Ja. Wenn Bremen mir zu langweilig wird, dann komme ich hier nach Frankfurt und gucke mir die Gegend an, ganz ehrlich.
Sie sind hier Stammkunde?
Mittlerweile ja. Wie oft bin ich hier gewesen, kann ich mittlerweile gar nicht mehr zählen.
Reisen Sie denn viel?
Mittlerweile ja. Das ist denn schon so 2-3 Mal im Monat.
Ist das so ein nomadischer Lebensstil?
Kann man so sagen, ja.
Erst jetzt fällt mir auf, dass der freundliche Gast trotz des eher kühlen Wetters Badelatschen trägt.
Ich laufe zum Beispiel im Sommer barfuß, egal wo ich bin. Fahre auch Auto barfuß, mit Zug barfuß. Also auch so eine Art Lebensstil, was nicht unbedingt selbstverständlich ist.
Der Rezeptionist führt mich durch die Zimmer. 25 gibt es in dem schmalen vierstöckigen Haus. Einige der Zimmernummern sind notdürftig mit Gaffertape angeklebt. Die bräunlichen Möbelensembles sehen nach 90er Jahre aus. Die dritte Etage ist gesperrt. Dort habe es letztes Jahr gebrannt, erzählt er.
Es ist in der Hotellerie vom Ökonomischen oft so und auch bei diesen Billighotels. Sie müssen investieren. Wenn sie das nicht machen, kommen die Unternehmer selbst unter Druck, weil dann der Investitionsstau es fast unmöglich macht, dass sie rentieren über die Jahre. Das heißt, die Hoteliers hatten nicht so viel Kapital eingenommen, dass sie auch regelmäßig investieren können. Und deswegen sagen sie heute dann als Gast, wenn sie in so eine Pension gehen, die wird leicht angestaubt. Also es ist nicht die Unfähigkeit, sondern es ist schlichtweg das nicht fließende Kapital, die Gewinne, die nicht erwirtschaftet wurden.
Plötzlich stehen zwei Typen und eine Frau am Empfang. Alle drei sind schwarz angezogen. Der mit den streng gegelten Haaren hat eine Wodkaflasche in der Hand. Sie fragen nach einem Zimmer, aber der Rezeptionist wimmelt die Gruppe ab. Ausgebucht, lügt er.
Ich denke mal, dass die sich hier extra Geld verdienen. Indem Leute mit jemandem aus dem Bordell kommen und denjenigen diskret gegen eine kleine Summe Geld mit nach oben nehmen.
Monika, Deutschland.
Ich denke mal, die Leute, die eine schlechte Bewertung abgegeben haben, wissen nicht, dass das hier Bahnhofsviertel ist und dementsprechend natürlich auch Action ist. Und für Familien oder Leute, die eben halt ein bisschen ruhiger haben wollen, also ist es tatsächlich nichts.
Die Junkies vor der Tür, tja, das sei schon schlimmer geworden, meint der freundliche Rezeptionist. Er selbst sammle von Gästen vergessene Kleidungsstücke und verschenke sie manchmal an die Abhängigen.
Horrorfilm. Die Junkies vor der Tür waren das Shit.
Die Lage ist die reinste Katastrophe. Junkies, Obdachlose und andere fragwürdige Gestalten tummeln sich vor dem Hotel.
Conny, Deutschland.
Das Low-Budget-Segment der Hotellerie hat sich verändert.
Der Begriff schwimmt, also er ist nicht trennscharf. Wenn man Budget hört, denkt man natürlich an den Preis. Es ist nicht ganz richtig, weil wenn Sie etwa an Messen in deutschen Städten denken und dann mal in Budget absteigen möchten, dann sind Sie auch gleich mal bei 200-300 und mehr Euro.
Der Preis des kleinen Frankfurter Hotels steigt in Messezeiten von 40 auf über 100 Euro.
Man könnte über Sterne gehen, da kann man so ungefähr in dem Korridor von 0 Sterne bis 2,5 denken. Und für mich die beste Definition ist dieser Begriff No Frills, also kein Schnickschnack, das heißt ein reduziertes Dienstleistungsangebot. Man reduziert das Angebot auf Übernachten mit ohne Frühstück.
Low-Budget-Beherbergungen gab es wohl immer und überall.
Das ist auf dem Woznesensky-Prospekt, unterbrach ihn Razumihin. Da hat der Kaufmann Yushin 2 Stockwerke als Hotel Garnier eingerichtet, die er vermietet. Es ist eine ganz grauenhafte Wirtschaft da. Ein Schmutz, ein Gestank. Und berüchtigt ist der Ort auch. Es sind da schon schlimme Geschichten passiert. Ja, und weiß der Teufel, was da alles für Volk wohnt. Ich selbst bin aus einem skandalösen Anlass hingekommen. Aber billig ist es da.
Fjodor M. Dostojewski. Schuld und Sühne, 1866.
Auch das Flophaus gehört zur Geschichte der Absteige. Diese besseren Obdachlosenasyle fanden sich in allen US-amerikanischen Großstädten. Charles Bukowski hat zeitweilig in solchen Etablissements gewohnt.
Du hast nicht gelebt, warst du nicht in einer Absteige. Mit nicht mehr als einer Glühbirne und 56 Männern zusammengequetscht auf Klappbetten. Dein Verstand bricht fast unter diesen todesähnlichen Geräuschen. Und der Vermischung der Gerüche. Steife, ungewaschene Socken. Verpisste und verschissene Unterwäsche.
Charles Bukowski, Flophouse. Veröffentlicht 1974.
Du hast nicht gelebt.
Der Schmutz der Absteige hat anscheinend etwas mit dem sogenannten echten Leben zu tun. Ein Ort für Gestrandete, an dem keine Fassade aufrechterhalten werden muss, an dem man kaputt sein darf.
Diese Flophouses oder diese Absteigen waren eben auch die Möglichkeit, auch für Einkommensschwächere eine Übernachtung zu finden. Also man hat versucht, an diesem Baustein zu sparen und war bereit, quasi auch günstigere, einfache, schäbige Unterkünfte zu buchen.
Der Hardboiled-Detective Philip Marlowe ermittelt seine schwarz-weißen Fälle vorzugsweise in schäbigen Hotels.
Bis zum Van Nuys Hotel brauchte ich 29 Minuten. Vor langer Zeit musste es einmal eine gewisse Eleganz besessen haben. Doch das war vorbei.
Raymond Chandler, die kleine Schwester, 1949.
In der Halle war die Erinnerung an alte Zigarren genauso erstarrt wie die angeschmutzte Deckenvergoldung und die müden Sprungfedern der Ledersessel. Der Marmor des Tresens war alt und braungelb angelaufen.
Diese billigen Absteigen, die hatten natürlich auch zu den Filmen gepasst. Wenn Sie jetzt einen Film haben, der in seiner Grundströmung eher düster ist, hat es natürlich gepasst, dass Sie eine düstere Absteige, wo wenig Leben ist, wo der Schauspieler durch leere Gänge läuft, wo die Zimmer dunkel sind. Das war perfekt.
Aber dann werden die verstaubten Billigunterkünfte der Welt plötzlich für eine neue Zielgruppe attraktiv. Erlebnishungrige, meist junge Traveler.
Ich war am Spätnachmittag in Bangkok gelandet. Und als ich in der Khao San ankam, war es schon dunkel. Eine Viertelstunde später richtete ich mich in einem Zimmer ein, das wenig größer war als ein Doppelbett.
Alex Garland, The Beach, 1996.
Es gibt verschiedene Stränge, die dann zusammengegangen sind. Die Hostels als ein Beispiel, die sind aus dem südostasiatischen Bereich, Australien, Neuseeland. Und es waren die damaligen Backpacker, die gereist sind und natürlich eine günstige Unterkunft wollten. Man wollte reisen, man wollte die Welt sehen, aber man wollte bei der Beherbergung sparen.
Die Absteige wird umgedeutet. Unter den Bedingungen des begrenzten jugendlichen Budgets wird das Billighotel zum Freiheitssymbol.
Knapp unter der Decke endeten die Wände und ein Streifen Fliegengitter füllte die Lücke. Das Gitter bewahrte die Illusion von einem separaten Raum, jedoch nur so lange, bis ich mich auf das Bett legte. Kaum hatte ich mich entspannt und lag ruhig da, hörte ich in den anderen Zimmern auch schon die Kakerlaken rascheln.
Kakerlaken werden zu Story Value.
Also auf der einen Seite diese Hostels aus dem südostasiatischen Bereich. Auf der anderen Seite ein deutsches Spezifikum, das waren die Jugendherbergen, die vor über 100 Jahren entstanden sind. So ein Lehrer, der gesagt hat, alle 20 Kilometer soll eine Beherbergung sein. Dann haben sie Kapselhotels aus dem asiatischen Bereich, die es auch schon seit Jahrzehnten gibt aufgrund der hohen Grundstückskosten, die inzwischen auch in Deutschland angekommen sind.
Was wir sehen, ganz klar, ist so eine Strukturveränderung im Beherbergungsmarkt. Gerade die Gaststätten und Pensionen, die ja eigentlich so die klassische Beherbergungsform in Deutschland der 60er, 70er Jahre waren. Die weichen halt eher den großen Einheiten der internationalen Marken- und Kettenhotellerie.
In den 80er Jahren fällt entlang französischer Autobahnen ein großes Schild auf, 99 Francs.
Die Formel-A-Hotels, die es in Deutschland so nicht gab, weil sie zu klein waren von den rechtlichen Auflagen, also in Quadratmetergrößen, was das Zimmer angeht, entstanden an Rändern der Stadt, wo dann der Vertreter, der Tourist für eine oder für zwei Nächte übernachtet. In den Anfängen damals war das 99 Francs, also ungefähr 16 Euro, für drei Betten pro Zimmer. Das heißt, sie hatten für 6 Euro die Möglichkeit zu übernachten.
Low Budget bekommt einen Hauch von Science Fiction.
Sie konnten auch nicht unbedingt einchecken, es war niemand da. Sie mussten schon in den 80er Jahren mit ihrer Kreditkarte, mit ihrer EC-Karte zahlen. Die Bäder reinigten sich selber, das war damals revolutionär. Und die Schnitte wurden quasi als Blaupause gefertigt. Man hatte dann gewisse Grundschnitte, ein L-Modell oder ein E oder ein U. Und das waren die Grundrisse, die modularisiert, standardisiert, je nach Größe der Stadt aufgestellt wurden. In einem unglaublichen Tempo übrigens, teilweise in den Expansionen damals, war das eine Eröffnung von einem Billighotel pro Woche in Frankreich.
Das Budget-Segment hat sich zum Teil auch selber neu erfunden. Im Jahr 2000 fing das überhaupt an, dass man so die Budget-Hotels mal im Gespräch oder im Fokus hatte. Das waren früher in der Tat eher so die Billigabsteigen, mit denen keiner was zu tun haben wollte. Aber seit 2010 kam da so eine neue Dynamik rein.
Budget entsteht natürlich auch von Vertretern, die in Wertschöpfungsketten denken. Ich mache mal dieses Beispiel von EasyJet aus Großbritannien, die gesagt haben, wir begleiten den Gast auf seiner Reise. Das heißt, wenn der Gast mit EasyJet fliegt in die Stadt X, biete ich ihm dort das Easy Hotel ab. Also versuchen, den Gast zu begleiten und natürlich auch die Wertschöpfung zu erhöhen.
Guten Tag.
Hallo, guten Tag. Was kann ich für Sie tun?
Hätten Sie ein Zimmer frei für mich?
Ja, sehr gerne. Für heute?
Berlin Mitte. Easy Hotel. Zimmer ohne Frühstück, 69 Euro.
Im günstigsten Fall 45, zur Fußball-Europameisterschaft aber auch mal 300 Euro.
Das ist jetzt ein Doppelzimmer, aber bei uns ist das so, es kann einzeln oder doppelt belegt werden.
Christiane Jean-Louis, Managerin des Easy Hotels Berlin.
Die Rate ändert sich dadurch nicht. Ja. Wie Sie sehen, ist das klein, aber fein.
Ideale Lage. Viele Bars, Restaurants und Cafés in der Nähe. Das Zimmer war klein, aber sauber.
Wir konnten nicht mal den Koffer aufklappen, so klein war der Raum. Gabi, Deutschland.
Wie groß ist das in Quadratmetern?
Das ist circa 10 Quadratmeter.
Ja. Mhm. Und so zum für einen Koffer hinstellen oder so?
Den könnte man unter das Bett stellen. Ja. Also kleine Koffer natürlich. Dann haben wir noch einen Gepäckraum unten im Untergeschoss, da könnte man auch was einschließen, wenn gewünscht. Allerdings ist es wirklich ausgelegt für den Gast, der ein, zwei Nächte hier bleibt und mit einer kleinen Tasche, Reisetasche oder einem kleinen Koffer kommt.
Booking.com Bewertung gut, 7,7.
Also es gibt natürlich Gäste, die kommen und sagen, oh, also das habe ich mir jetzt nicht ganz so klein vorgestellt. Wir versuchen es so transparent wie möglich online darzustellen. Da sind super viele Fotos, da ist ganz viel Information, die Quadratmeterzahl ist mit drauf. Mehr können wir natürlich dann auch nicht tun.
Easy Hotels, das ist so dieser klassische Ansatz der No-Frills-Services, wo man sagt, wir machen wirklich nur, bieten das Basisprodukt an und für alles Weitere, was du haben möchtest. Ich glaube, bei Easy Hotels musste man sogar, wenn man einen Fernseher auf dem Zimmer haben wollte oder wenn man den nutzen wollte, musste man nochmal extra bezahlen. Das widerspricht so ein bisschen der klassischen Mentalität der Hotellerie, dass man sagt, man möchte dem Gast einen schönen Aufenthalt bereiten und ihn ja quasi verwöhnen. Das ist halt ein anderer Ansatz.
Und der Fernseher funktioniert, oder?
Ja.
Da muss man nicht extra bezahlen für.
Nein, das gibt's nicht mehr. Das war ganz zu Anfang, war das ja tatsächlich so. Es ist ja aus der Idee der Airline ja auch entstanden. Man hat eine Basis und alles, was man noch dazu haben möchte, zahlt man extra, damit einfach die Basis niedrig bleibt. Für den, der eben dann kein TV braucht, für den, der keine Gepäckaufbewahrung braucht oder kein extra Handtuch und so weiter. Und das Internet war ja auch am Anfang gebührenpflichtig. Und dann ist man natürlich irgendwann, hat man gesehen, okay, das funktioniert so in dem Maß jetzt nicht mehr. Man muss ja auch mit der Zeit gehen, man muss gucken, was möchte der Gast. Und da haben wir jetzt also TVs mit drin, das ist alles, das ist Basis, ist einfach mit drin. Die Bettwäsche war ja auch schon immer mit drin, die Handtücher auch. Aber jetzt zum Beispiel, wenn man früh einchecken möchte oder eine Späterpreise, das kostet extra.
Wir haben auf Internet gesucht, und dann wo all die Brandenburg-Tores und die so und alles. Und das war, diese war sehr gut.
Ja, und die Preise mit dem Staat billig und so.
Wie lange bleibt ihr?
Vier Tage.
Wo seid ihr her?
Ich bin auf Spanien. Und er ist auch Holland.
Wir haben auch jetzt nicht so den ganz, ganz typischen Gast. Am Anfang wussten wir natürlich nicht, okay, kommt da jetzt Backpack-Traveler oder. Und das ist sehr, sehr, sehr breit gefächert, sage ich mal. Also, ich sag mal, hauptsächlich zwischen 20 und 40, das ist so, ja, das ist so mal das die Altersgruppe, aber wir haben auch Senioren, die regelmäßig kommen. Wir haben hier in Berlin, am Berlin-Standort, sehr, sehr viele Urlaubsreisende, klar. Aber wir haben auch ein paar Geschäftsmenschen, weil eben auch da gekürzt wird oder geguckt wird von den Firmen, okay, was wollen wir ausgeben pro Nacht, und da eben auch Easy Hotel genutzt wird.
Man kann natürlich sagen, diese Budgetvertreter haben einen Aufschwung erlebt durch ökonomische Krisen.
Durch die weltweite Wirtschaftskrise wurde das dann nochmal bestärkt, weil dann viele Firmen auch gesagt haben, unsere Budgets sind kleiner, wir können uns jetzt vielleicht für unsere Geschäftsreisende nicht mehr das 3- oder 4-Sterne-Hotel leisten, sondern wir gehen eine Stufe drunter. Da gab es dann lange Zeit nichts. Der Pionier in Deutschland war eigentlich Accor mit Ibis und Etap Hotels.
Die entwickeln ein Konzept, wie immer die Vertreter heißen, Model One, Accor, Ruby, standardisieren das und wird dann multipliziert. Man nennt es so in der Betriebswirtschaft diese Skaleneffekte. Also wir machen ein Musterzimmer und das bauen wir dann 10, 20, 30.000 Mal und mehr.
2010 kam dann Motel One, die den ganzen Bereich der Budget-Hotellerie so ein bisschen revolutioniert haben, indem sie halt einfach kombiniert haben. Also ein relativ kostengünstiges Angebot, ein kleines Raumangebot, aber durchaus mit Luxuselementen versehen, wo dann halt auch der kostenbewusste Reisende gesagt hat, okay, das ist wirklich schick hier. Und da ging halt die ganze Entwicklung im Budget-Segment, hat da quasi ein Turbo eingelegt.
Parallel entstand mit Airbnb eine neue Möglichkeit der Billigübernachtung. Aus der anfänglichen Roomsharing-Plattform für Privatleute wird bald ein Vertriebsweg für Pseudopensionen.
Die Übergänge sind ja fließend. Ob ich jetzt ein Zimmer über Airbnb habe oder dann halt mehrere Zimmer in einem Gebäude, die ja teilweise dann auch über Airbnb vermarktet werden. Also Airbnb ist ja eigentlich nur der Vertriebskanal. Da gibt es mehrere Möglichkeiten.
Während früher doch ganz klare Marktgrenzen waren, ist es heute viel schwieriger. Die Hostels haben sich eher nach oben entwickelt. Die klassische Hotellerie hat sich eher nach unten entwickelt. Also Hilton hat Marken gebildet, etwa Hampton bei Hilton, die in diesem günstigeren Bereich sind. Und so haben die ganzen großen Konzerne von Marriott über Interconti, Hilton und so weiter diesen Budgetmarkt erschlossen.
Wo würde Philipp Marlow heute absteigen? Könnte er im Easy Hotel seine Fälle lösen? Wäre das schmutzig genug? Würde er in den akribisch gereinigten Bettlaken der industrialisierten Hotellerie eine ganz andere Art von Schmutz finden?
Ich klopfte zweimal kurz und zweimal lang, wie gewünscht. Keine Reaktion. Ich fühlte mich alt und müde. Ich fühlte mich, als hätte ich mein Leben lang in billigen Hotels an Türen geklopft. Und niemand hätte mir aufgemacht.
Die Trostlosigkeit wird heute romantisiert.
Hamburg, St. Pauli.
Den Hoteleingang in einem graffiti-übersäten Gebäude fast direkt an der Reeperbahn kann man leicht übersehen. Eine Rezeption gibt es nicht. Den Schlüssel finde ich am Eingang in einem kleinen Schließfach mit Zahlencode.
Zimmer mit Gemeinschaftsbad. 80 Euro ohne Frühstück.
Drin lande ich in einer Orgie aus bordeauxroten Mustertapeten, Kronleuchtern und goldenen Schnörkeln.
Booking.com-Bewertung gut, 7,4.
Zentrale Lage, etwas Gothic-Glam und Bordellambiente.
Die Gardinen waren zerrissen. Der Duschvorhang gammelig.
Wiebke, Deutschland.
Eine schüchterne junge Französin huscht die Treppe hoch.
I don't like. Why not? Because it's creepy.
Really?
Yes.
Why?
It's very creepy, no? The door is red and the place is creepy. It's my boyfriend, he booked the place, me I don't like.
Wir sind Dudis aus Bayern. Ja.
Im fensterlosen, barähnlichen Gemeinschaftsraum sitzen ein paar Jungs und rauchen.
Ich glaube, als Frau ist es hier schon komisch, wenn hier überall Bilder von nackten Frauen hängen. Da hängt so ein Arsch, das sieht aus, als ob da Seifenblasen rauskommen. Das sieht schon ganz witzig aus. Also ich kann schon verstehen, dass das auch ein bisschen creepy wirkt.
Das hat was. Also ich würde es als sehr eigen beschreiben, einfach weil...
Also es sieht aus, als wäre es mal ein Puff gewesen, sage ich ehrlich. Ja, halt so Leopardenoptik-Sitze und auch die Wände, die sind so mit so eine verschnörkelte Tapete und die Spiegel, das ist alles schon so ziemlich auch... Ich meine, hier in der Bar hängt eine Schlangenlederhaut und da sind so ganz hohe Stöckelschuhe. Also wenn das mal nicht ein ehemaliges Bordell war, dann weiß ich auch nicht so.
Eine Angestellte kommt in den Barraum und schließt das Büro auf. Sie erklärt, dass in den Räumen in den 70er Jahren tatsächlich ein Bordell war. Die gegenwärtige Inneneinrichtung sei aber nicht von den Vormietern übernommen, sondern neu gestaltet worden.
Das Hotel ist vom Ambiente klasse. Wer schläft schon mal in einem ehemaligen Bordell?
Leider ist es sehr heruntergekommen und verschmutzt. Martina, Deutschland.
Gehört der Schmutz des Kiezhotels zum Konzept? Welch anspruchsvolle Aufgabe wäre es für die Reinigungskraft, kalkuliert Dreck zu hinterlassen?
Es gibt auch ja teilweise so Hotels, die mit diesem morbiden Charme durchaus werben. In Amsterdam gibt es das Hotel Brinkers. Die Marketingstrategie ist es, dass sie sagen, wir sind das schlechteste Hotel Europas, weil wir die schlechtesten Bewertungen haben und bei uns die billigsten Absteigen sind, aber die besten Partys abends und das Hotel ist ständig ausgebucht.
Die Angestellte des Hostels an der Reeperbahn hat keine Zeit für ein Interview. Publicity brauche man auch nicht, sagt sie. Das Etablissement sei sowieso immer voll belegt.
Das ist wie eine Gegenbewegung, weil jetzt die Hotelwelt immer mehr industrialisiert, manche sprechen von aldisiert wird, sehen wir uns natürlich nach Wohlfühlorten, die wieder individuell sind.
Könnte Jack Kerouac seine schriftstellerische Euphorie auch in der simulierten Absteige der Postmoderne entwickeln?
Die Location ist eigentlich auch, also direkt auf der Reeperbahn ist ja schon irgendwie mal was Feines so. Ist nur schwierig mit dem Pennen, weil, ey, wenn du da das Fenster aufmachst und versuchst nachts zu schlafen am Freitag, also da draußen wird gehupt und gefeiert die ganze Nacht so, da. Mehr für das Geld kannst du eigentlich nicht erwarten, so vor allem halt, du gehst raus und stehst direkt in der Partymenge eigentlich so. Das ist schon cool.
Die Wochenendnacht verläuft so, wie das halt ist auf dem Kiez. Schlaf finde ich in dem Pseudopuff an der Reeperbahn tatsächlich kaum. Ich wache mit Kopfschmerzen auf.
Aber ich musste weiter und durfte nicht jammern. Darum schnappte ich meinen Seesack, sagte dem alten Hotelportier, der neben seinem Spucknapf saß, so long, und ging etwas essen.
Die Romantik der Absteige. Ein Ausflug in die Low-Budget-Hotellerie. Von Christoph Spittler. Es sprachen der Autor, Talin Lopez, Franziska Krohl und Barbara Becker. Ton und Technik, Andreas Stoffels. Regie, Frank Mehrfort. Redaktion, Martin Hartwig. Produktion, Deutschlandfunk Kultur 2024.